Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten weiter darüber, ob Geld aus eingefrorenem russischen Vermögen für die Ukraine verwendet werden soll. Bundeskanzler Merz hat heute bei dem Treffen in Brüssel noch einmal dafür geworben. Bedenken gibt es vor allem in Belgien. Dort lagert mit 185 Milliarden Euro ein Großteil der russischen Gelder.
Für Volodymyr Zelensky ist der belgische Regierungschef heute der vielleicht wichtigste Gesprächspartner. Wenn es um die Nutzung von russischem Vermögen geht, spielt Bart de Wever die Schlüsselrolle. Und die Ukraine will die Milliarden nutzen. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf dieses Geld, denn Russland zerstört uns. Und, so Zelensky, man nutze eben das Geld, um sich gegen die Angriffe zu wehren. Das Geld, um das es geht, hatte Russland vor dem Krieg in einigen EU-Ländern angelegt. Nach dem Angriff auf die Ukraine wurde es eingefroren. Der größte Anteil liegt in Belgien. Der Plan, mit dem beim Finanzdienstleister Euroclear verwalteten Geld, organisiert die EU-Kommission ein zinsloses Darlehen für die Ukraine, 90 Milliarden für 2 Jahre. Bürgen soll dafür eine ausreichende Zahl der Mitgliedstaaten. Bart de Wever fürchtet, am Ende allein im Risiko zu sein und dass nur Belgien von Russland in Haftung genommen wird. Die Nutzung schließt er zwar nicht aus. Am Morgen im belgischen Parlament sagt er jedoch, ausreichende Garantien der anderen habe er noch nicht gesehen. Wie Sie wissen, sind mündliche Versprechen nicht genug. Die Zusagen müssen zu Papier gebracht werden, und zwar auf verbindliche Art. Jetzt ist es Aufgabe der Staats- und Regierungschefs, eine Lösung zu finden.
Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar, wir müssen das russische Vermögen nutzen.
Wir werden diesen Gipfel niemals verlassen, ohne die endgültige Entscheidung. Und wir werden niemals einer Lösung zustimmen, die nicht jede Sicherheit für Belgien liefert. Unklar, ob das heute gelingt oder morgen oder gar nicht.
Ja, fragen wir nach Bettina Hassel in Brüssel. Wie ist der aktuelle Stand? Kommt Bewegung in die Verhandlungen?
Im Moment ist man in einer ganz entscheidenden Phase. Bis eben hatte man in kleinen Gruppen mit dem belgischen Regierungschef vorverhandelt, welche Garantien man ihm anbieten kann. Und de Wever zeige sich kompromissbereit und wolle eine Lösung hören. Wie aber jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob die anderen diese Brücke auch mitgehen. Noch sind viele große Partner zum Beispiel nicht bereit, verlässliche Liquiditätsgarantien zu geben. Der Auftritt des ukrainischen Präsidenten Zelensky hier hat noch einmal deutlich gezeigt, was auf dem Spiel steht. Ohne die finanzielle Absicherung durch die EU könnte die Ukraine schon ab Mai keine Gehälter mehr zahlen, keine Waffen mehr kaufen, um sich gegen Russland zu verteidigen. Und das hätte gravierende Konsequenzen. Der polnische Premier Tusk und auch der ukrainische Präsident haben das so auf den Punkt gebracht, entweder Geld heute oder Blutvergießen morgen. Und deshalb steht fest, das wird eine sehr, sehr lange Nacht. Und die Europäer müssen beweisen, ob sie sich noch einmal zusammenraufen können oder ob sie in Zukunft zum Spielball großer Mächte werden.
Vielen Dank, Tina Hassel. Und damit weiter nach Moskau zu Ina Ruck. Wie blickt denn Russland auf die Verhandlungen in Brüssel?
Sehr gespannt blickt man nach Brüssel hier. Putin hat im Vorfeld schon von Diebstahl gesprochen. Die russische Zentralbank droht an, vor russischen Gerichten zu klagen. Jetzt könnte man sagen, okay, russische Gerichte, was können die international schon ausrichten? Aber es liegt ja auch viel westliches Geld hier in Russland. Laut deutscher Außenhandelskammer alleine 100 Milliarden etwa deutsches Geld. Das ist Geld, was zum Teil hier auch eingefroren ist, was die deutschen Unternehmen gar nicht außer Landes bekommen. An dem könnte Russland sich natürlich bedienen. Gleichzeitig warnt man hier auch vor Vertrauensverlust in europäische Banken, heißt es immer. Es würde sich doch kein Land der Welt mehr trauen, dann in Europa zu investieren. Auch das ist so ein russisches Argument jetzt gerade. Das alles zeigt aber, dass man hier natürlich sehr den Druck spürt. Man hatte gehofft, dass man sein eingefrorenes Geld vielleicht im Verlaufe der Verhandlungen jetzt irgendwie wieder frei bekommt, weil man es dringend braucht. Aber wenn das Geld in die Ukraine geht, dann sind diese Hoffnungen erstmal tot.
Vielen Dank, Ina Ruck in Moskau. Weitere Informationen zum Ukraine-Gipfel gleich in unserem interaktiven Format Tagesschau Together. Live auf Twitch unter twitch.tv/ARD und natürlich in unserer neu aufgelegten Tagesschau-App. Ein weiteres Thema des EU-Gipfels ist das geplante Freihandelsabkommen mit südamerikanischen Mercosur-Staaten. Für die nötige Zweidrittelmehrheit spielt vor allem Italien eine wichtige Rolle. Ministerpräsidentin Meloni hat eine Zustimmung bislang offen gelassen, signalisierte heute aber Entgegenkommen, wenn die Frist für die Unterzeichnung verlängert wird. Am Rande des EU-Gipfels haben tausende Landwirte zum Teil gewalttätig protestiert. Sie befürchten Nachteile durch günstigere Agrarprodukte aus Südamerika.
Noch einmal das Feld bestellen, bevor er nach Brüssel aufbricht. Michael Hüllen nimmt die Reise auf sich, weil er gegen das geplante Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten ist. Er selbst baut Getreide, Zuckerrüben und Raps an. Er befürchtet, dass mit dem Abkommen hierzulande Waren auf dem Markt landen, die nicht der deutschen Qualität entsprechen.
So wie das für uns Landwirte ausverhandelt ist, ist das für uns zu wenig. Wir brauchen da irgendwelche Schutzmechanismen. Da wird zwar gesagt, die Warenströme werden je nachdem kontrolliert, aber uns geht es um die Standards.
Die Mercosur-Staaten sind 5 südamerikanische Länder, 4 davon sind momentan Teil des geplanten Freihandelsabkommens. Etwa 270 Millionen Einwohner, eine Wirtschaftskraft von 3 Billionen US-Dollar. Die EU verkauft vor allem Fahrzeuge, Maschinen und Chemieprodukte an die Mercosur-Mitgliedstaaten. Aus Südamerika in die EU kommen insbesondere landwirtschaftliche Produkte wie Rindfleisch, Mais und Soja. Es wäre die größte Freihandelszone der Welt. Die europäischen Landwirte aber protestieren heute heftig in Brüssel. Vor allem bei den Franzosen ist die Wut groß. Das Mercosur-Abkommen ist wirklich schlecht für unsere Landwirtschaft, weil dadurch Produkte importiert werden, die wir hier mit besserer Qualität und weniger pharmazeutischen Produkten herstellen könnten. Produkte, die hier verboten, dort aber erlaubt sind. Die Bauern protestieren. In der EU gibt es derzeit keine Mehrheit. Das Abkommen steht auf der Kippe. Landwirt Michael Hüllen weiß, wie wichtig es in diesen Zeiten ist, weltweite Handelspartner zu haben. Aber er will es nicht um jeden Preis.
In den vergangenen Jahren wurden bereits Milliarden in die Digitalisierung von Schulen investiert. Nach langen Verhandlungen haben Bund und Länder beschlossen, noch einmal Geld nachzuschießen. Bis 2030 sollen die Schulen weitere 5 Milliarden Euro erhalten. Damit können etwa Tablets, digitale Tafeln und Fortbildungen finanziert werden. Der sogenannte Digitalpakt 2.0 folgt auf den ersten Digitalpakt, der vor anderthalb Jahren ausgelaufen war. Immer noch warten mehr als 500 Afghanen in Pakistan auf ihre Einreise nach Deutschland. Sie alle haben eine Aufnahmezusage. Viele von ihnen sind ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Bundesinnenminister Dobrindt hat nun angekündigt, die Menschen bis zum Jahresende nach Deutschland zu holen. Man stehe dafür mit den pakistanischen Behörden im Austausch. Die Regierung in Islamabad droht damit, die Afghanen nach dem Jahreswechsel in ihr Heimatland abzuschieben. Monatelang wurde gestritten, nun steht der Kompromiss. Bund und Länder haben sich auf ein Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen geeinigt. Ziel ist es, die Beiträge im kommenden Jahr stabil zu halten. Strittig waren vor allem milliardenschwere Einsparungen bei den Krankenhausvergütungen. Der Kompromiss sieht nun vor, diese auf 2026 zu begrenzen. Bundestag und Bundesrat sollen das Gesetz morgen beschließen. Experten bezweifeln allerdings, dass höhere Beiträge damit vom Tisch sind.
Die Einsparungen treffen vor allem die Krankenhäuser. Sie bekommen im nächsten Jahr 1,8 Milliarden Euro weniger als geplant. Das wollten die Bundesländer, die für die Finanzierung zuständig sind, verhindern. Nun der Kompromiss im Vermittlungsausschuss. Die Kürzungen gelten nicht dauerhaft. 2027 sollen sie wieder ausgeglichen werden. Die Gesundheitsministerin sichtlich erleichtert über die Einigung.
Es ist jetzt ein einmaliger Sparbeitrag und es ist eine kurzfristige und kleine Sparmaßnahme, um für das Jahr 2026 Beiträge zu stabilisieren, die Lücke, die besteht, zu schließen. Und alles Weitere kommt dann im nächsten Jahr.
Doch viele Krankenkassen warnen, die Erhöhung der Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2026 seien dadurch nicht vom Tisch.
Weil der Zusatzbeitrag, der jetzt berechnet ist, gerade dafür ausreicht, unsere Einnahmen und Ausgaben sozusagen abzudecken. Wir haben aber in den letzten Jahren ganz deutlich Rücklagen abbauen müssen, hat uns die Politik für gezwungen. Diese müssen wir jetzt wieder aufbauen.
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen wachsen schon seit längerem deutlich schneller als die Einnahmen. Gesundheitsökonom Rothgang hält die kurzfristigen Sparmaßnahmen daher für unzureichend.
Wir haben Defizite, die deutlich höher sind. Für dieses Jahr rechnen wir mit 9 Milliarden. Die langfristigen oder mittelfristigen Vorausberechnungen gehen von höheren zweistelligen Milliarden Defiziten aus. Also das ist nicht das letzte Wort, das ist jetzt nur die Atempause vor Weihnachten.
Das Sparpaket im Gesundheitswesen kommt, aber zu spät. Bundestag und Bundesrat werden dem Kompromiss morgen wohl zustimmen. Für viele Versicherte ändert das aber nichts. Zahlreiche Briefe mit höheren Beiträgen sind bereits unterwegs. Das politische Versprechen, Beitragserhöhungen zu verhindern, lässt sich damit nicht einlösen.
Die Schufa muss Daten über Zahlungsausfälle von Verbrauchern nicht sofort löschen, auch wenn sie ihre Schulden bezahlt haben. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die bisher gängige Regel von bis zu 3 Jahren Speicherung sei angemessen. Die Frist müsse aber im Einzelfall abgewogen werden. Die Schufa nutzt Daten zu Zahlungsausfällen, um die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern zu bewerten. 9 Monate nach der Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone ist das Urteil gegen den Fahrer gesprochen worden. Er muss unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes lebenslang in Haft. Der 40-Jährige wird bis auf Weiteres in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Bei seiner Amokfahrt hatte er eine 83-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann getötet. 14 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.
Mannheim, Paradeplatz, mitten in der Fußgängerzone. Auch heute noch ist der 3. März hier präsent, als ein 40-jähriger Deutscher mit seinem Auto durch die Fußgängerzone raste. Mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde steuerte er gezielt auf zahlreiche Menschen zu. Sein Auto wurde später von einem Taxi aufgehalten, das ihm den Weg versperrte. 2 Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Darunter Christine Mia. Bei der Amokfahrt wurde ihre Hüfte zertrümmert. Schmerzen hat die 73-jährige Rentnerin bis heute.
Ich habe eine Schreie dann gehört. Schreie. Und da erst denke ich, oh, da ist ein Attentat. Dann bin ich umgefallen und war mein Bein kaputt. So alles verdreht und kaputt.
Das Landgericht Mannheim hat Alexander S. heute wegen 2-fachen Mordes und 6-fachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Hinweise auf ein politisches Motiv für die Tat gäbe es nicht, so das Gericht. Alexander S. sei wegen einer langjährigen psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig. Weil er weiterhin gefährlich für die Allgemeinheit sei, hat das Gericht seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Im Prozess hatten die psychischen Probleme des Angeklagten eine zentrale Rolle gespielt.
Er wusste schon, was er macht, bloß dieser innere Zwang, das war halt das Problem hier. Er leidet ja wie an einer Borderline-Störung. Also er kann seine Emotionen schwer regeln.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können Revision einlegen.
Bei eisigen Temperaturen machen sich in China jedes Jahr Millionen Menschen auf in den äußersten Nordosten des Landes. Ihr Ziel ist das weltgrößte Eis- und Schneefestival in der Stadt Harbin. Für die 27. Ausgabe wurde aus rund 400.000 Kubikmetern Eis und Schnee eine Märchenstadt geschaffen. Das Eis dafür stammt aus dem nahegelegenen Shonghua-Fluss. Das Festival soll noch bis Mitte Februar dauern, vorausgesetzt, es ist bis dahin kalt genug. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 19. Dezember.
Im Südosten bleibt es unter Hochdruckeinfluss noch freundlich, aber von Nordwesten bringen Tiefausläufer zunehmend Wolken und auch Regen. Und dort überwiegen auch in der Nacht die Wolken, später fällt etwas Regen, sonst nur locker bewölkt oder klar. Vor allem im Süden gibt's Nebel oder Hochnebel. Am Tag scheint im Osten und Süden abseits teilweise zäher Nebelfelder öfter die Sonne, in der Nordwesthälfte dagegen wolkenverhangen und gebietsweise nass. Im Nordwesten heute Nacht um 10 Grad, im Südosten wieder leichter Frost. Im Dauergrau morgen nur niedrige einstellige Werte, sonst verbreitet um oder etwas über 10 Grad. Samstag oft grau, Richtung Nordwesten hier und da Regen, in Alpennähe allerdings viel Sonnenschein. In den folgenden Tagen erwartet uns verbreitet trübes, aber meist trockenes und in der neuen Woche auch kühleres Wetter.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni berichten wir, ob es auf dem EU-Gipfel zu einer Einigung kommt. Und wir schauen hinter die Kulissen der weltberühmten Mailänder Skala. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.